Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Werbepartner der heutigen Folge, und zwar ist das Wanta. Wanta ist der Partner vor allem für SaaS-Unternehmen, die also Software as a Service anbieten. Egal ob als junges Startup oder in der Wachstumsphase, herausragende Sicherheitspraktiken zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, ist wichtiger denn je. Wanta automatisiert die Einhaltung von ISO 27001, SOC 2 und mehr, spart Ihnen Zeit und Geld und hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken. Darüber hinaus können Sie Sicherheitsüberprüfungen vereinfachen, indem Sie Fragebögen automatisieren und die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur mit einem kundenorientierten Trust Center demonstrieren. Über 8000 globale Unternehmen nutzen Wanta bereits, um Risiken zu managen und Sicherheit in Echtzeit nachweisen zu können. Erhalten Sie ein individuelles Angebot und sichern Sie sich einen Rabatt von $1000 unter wanta.com/missionmoney. Nochmal zum Mitschreiben, langsam unter vanta.com/missionmoney gibt es $1000 Rabatt. Den Link gibt es natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der Mission Money.
Wir kommen keinen Schritt weiter, weil wir an diesen alten Modellen beharren. Deswegen haben die auch so falsch gelegen. Meine, wir brauchen ja nur auf die Inflation gucken. Das Denken ist dabei aber völlig ausgeschaltet. Das ist auch irre. Du musst dich vorstellen, haben die Ökonomen auch schon nicht verstanden, was da eigentlich passiert ist mit diesen Ölpreisschocks. Es geht einfach nicht, dass jemand ohne Ausbildung, ohne Erfahrung einen Ministersessel besetzt im Bereich Wirtschaft und dann so tut, als könnte er das Ganze managen. Das kann er nicht. Und das ist in Deutschland, wir haben jetzt ein Vakuum, da ist ja nichts. Und dann haben wir wieder große Krise. Das kommt mit Sicherheit.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Und heute wollen wir mal richtig aufräumen mit der Ökonomik und vor allem der althergebrachten Lehre. Und wer wäre denn da besser geeignet dazu als unser lieber Freund, ein sehr spannender Volkswirt, seit über 50 Jahren beschäftigt er sich mit der Ökonomik und Relevanz und Irrelevanz und ist immer dabei, den Finger auch in die Wunde zu legen und natürlich auch ein im besten und wunderbarsten Sinne streitbarer Geist. Deswegen freue ich mich sehr, dass er zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Heiner Flassbeck.
Hallo, freue mich auch.
Freue mich sehr. Ja, wir wollen heute reden natürlich über Ihr neues Buch, das dieser Tage erscheinen wird. Grundlagen einer relevanten Ökonomik. Ein Manifest, ich habe es sehr, sehr gerne gelesen, bin noch nicht ganz durch, habe ich gerade schon im Vorgespräch erzählt, aber fast. Habe es wahnsinnig gerne gelesen, ganz viele, ganz toll aufbereitete Grafiken natürlich auch, die versuchen vieles zu erklären, aber man kann sagen, auf etwas mehr als 400 Seiten gehen Sie mit Ihrer eigenen Zunft ziemlich hart ins Gericht, so kann man das schon formulieren. Vor allem natürlich, weil Sie sagen, Ökonomen machen sich's zu leicht. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, der Heiner ist halt, der Heiner Flassbeck ist ja sowieso ein linker Ökonom und der meckert und streitet sowieso ganz gerne und bei Neoliberalen ist sowieso immer ein rotes Tuch. Und deswegen vorneweg, wir wissen natürlich alle, wenn man ein bisschen genauer Ihnen zuhört, dass es nicht ganz so ist, müssen wir natürlich mit einem Vorurteil aufräumen, denn ziemlich weit hinten im Buch kommt ein Satz, den ich vorneweg nämlich zitieren will, bevor wir über Relevanz und Irrelevanz uns unterhalten. Und der heißt, Schumpeter ist wichtiger als Keynes. Wie konnte Ihnen denn ausgerechnet der Satz rausrutschen?
Tja, der Satz rausgerutscht ist der mir nicht. Der steht ja so ganz prominent auf der Rückseite des Buches als die Zusammenfassung eines der 8 Kapitel. Ich habe ja jedem Kapitel mit großer Mühe, muss ich sagen, da braucht man sehr lange für eine Überschrift gegeben, weil in den Kapiteln steht ja viel drin. Und gerade dieses Kapitel, das Literaturkapitel, da habe ich wirklich lange drüber gebrütet und bin dann tatsächlich zu dieser Aussage gekommen, Schumpeter ist wichtiger als Keynes. Ja, warum? Das ist einfach so, weil das ganze keynesianische Denken, ich habe mich ja schon vor einiger Zeit ziemlich davon emanzipiert, aber das ganze keynesianische Denken ist doch immer noch statisch geblieben. Und was ich der Hauptvorwurf, den ich den Ökonomen generell mache, ist, dass sie zu sehr im Gleichgewicht denken. Ne? Da geht es immer, gibt es ein Gleichgewicht, dann gibt es einen Schock und dann butsch, geht alles wieder zum Gleichgewicht, weil die Preise sich anpassen. So einfach ist die Welt leider nicht. Ne? Damit haben sie sich zu leicht gemacht. Und der Keynes hat jetzt aber auch immer ist in diesem Denken geblieben. Da gibt es dann Unterbeschäftigungsgleichgewicht oder so. Und es gibt halt statt Preisen gibt es dann mal Liquiditätspräferenz oder so, die eigentlich das tun, was man vom Markt erwartet. Und das ist nicht richtig, sondern der einzige Ökonom, der wirklich von Rang in den letzten 100 Jahren oder 200 Jahren, muss man sagen, seit Beginn der Ökonomik, ist tatsächlich der gute Schumpeter, der das überwunden hat, der gesagt hat, so funktioniert die Wirtschaft nicht, sondern das ist ein dynamischer Prozess, wo dauernd der Wettbewerb unterbrochen wird und gut und aus guten Gründen unterbrochen wird, weil es da kluge Leute gibt, die irgendwas machen und dann das ganze System vorantreiben. Und deswegen hat das alles nichts mit Gleichgewicht zu tun. Es ist wie in der Biologie. Wir sind sozusagen, die herrschende Lehre ist auf dem Stand von vor der Evolution, ne? Und ich habe jetzt gesagt, wir müssen jetzt endlich uns mal der Evolution nähern, also auf den Stand kommen, dass wir über eine dynamische Wirtschaft nachdenken, darüber nach, wie eine Wirtschaft sich wirklich entwickelt. Und das ist das Hauptthema. Das hat übrigens mit links und rechts überhaupt nichts zu tun. Also, aber das wissen wir, da brauchen wir nicht drüber lange reden. Es geht immer noch in erster Linie um die Logik, um das Denken. Und dann, ja, vielen Dank für das Lob. Also wir haben, sage ich mal, Friederike Spieker vor allem und ich, Friederike Spieker aber vorneweg, wir haben uns unheimlich viel Mühe gegeben mit den Grafiken. Wir haben sehr konsistente Zeitreihen von 1950 bis heute für eine Reihe von Ländern. Wir haben für Entwicklungsländer Zeitreihen, die es bisher überhaupt nicht gab. Und insofern ist das Buch wirklich ein ganz großer Schritt, also sage ich mal ganz unbescheiden. Es ist wirklich der Versuch, die Dinge aufzuarbeiten. Und ja, in meinem Alter kann man das, weil ich habe eben 50 Jahre auf dem Buckel, wo ich jeden Tag dahin gucke. Und dann, wenn man dann ein bisschen aufpasst, dann sammelt sich schon was zusammen. Aber es ist aber tatsächlich so, wenn ich das als letzten Satz sagen darf, es ist wirklich so, dass ich tatsächlich viele Sachen 20, 30 Jahre mit mir rumgeschleppt habe und nicht irgendwie weiterentwickelt habe. Ich wusste aber immer, ich muss auch da noch hin, zum Beispiel internationaler Handel und so, das mit den komparativen Vorteilen schien mir immer verdächtig. Und ja, erst ganz zum Schluss habe ich dann so die ganze Kurve gekriegt und ja, die steht jetzt in dem ziemlich langen Buch.
Nee, also wie gesagt, das Kompliment war kein Höflichkeitsding, das meinte ich also ganz ernst. Jetzt fangen wir mal so rum an und deswegen ist das alles andere als selbstverständlich, denn viele Ökonomen, auch einige, die wir natürlich hier auch bei uns auf dem Kanal haben und auf vielen anderen Kanälen auch unterwegs sind und die Welt versuchen zu erklären, da hat man natürlich sehr oft, und das ist ja genau der Kritikpunkt, schon den Eindruck, viel Weiterentwicklung ist nicht passiert. Das ist eine total lustige Anekdote, die ich jetzt mal ausnahmsweise vorneweg erzähle. Ich war am Wochenende Tennis spielen und habe danach, saßen wir noch bei einem kleinen leichten Weißbier zusammen mit einem guten Späßel Tobi, an dieser Stelle liebe Grüße. Und ich erzählte ihm eben, dass ich gerade ihr Buch lese und dass wir heute eben dieses Gespräch haben. Und dann sagte er, und habe so ein bisschen so versucht zu skizzieren, was so ihr Anliegen in diesem Buch ist. Und dann ist er so ein bisschen ins Gelächter ausgebrochen. Er meinte so, naja, also er hat im Zuge seines Studiums, das war Anfang der 90er Jahre, auch mal zwei Semester quasi einen Wirtschaftsökonomie-Prof gehabt, der selber immer sagt, der Mensch, diese ganzen alten Modelle, das ist alles nicht mehr zielgerichtet und führt nirgends hin und erklärt vor allem nicht die Welt, wie sie sie erklären müsste. Und meinte so, der hat dann immerhin versucht, so mit Thermodynamik noch einen neuen Aspekt mit reinzubringen und meinte, selbst das ist eigentlich viel zu wenig, aber es ist mehr als alle anderen tun. Und dann war Tobi eigentlich recht belustigt, meinte, ob die denn immer noch die gleichen Modelle benutzen, die schon 1990 sein Prof für völlig veraltet hielt. Da meinte ich, ja, ehrlicherweise schon. Und das ist eigentlich das Pudels Kern, ne?
Ja, die sind einfach nur das Einzige, was die Ökonomen den letzten, also 50 Jahren, aber man kann auch sagen 80 Jahren getan haben, ist, sie haben diese Modelle ein bisschen mehr sophisticated. Ne? Sie haben jetzt ein computerisiert und es wird alles ökonometrisch getestet und jede Zentralbank verfügt über 10 Gleichgewichtsmodelle, die alle gleichzeitig laufen und dann gucken sie die Ergebnisse an. Das Denken ist dabei aber völlig ausgeschaltet, ist mehr ausgeschaltet denn je. Ne? Das ist das Irre. Sie gucken nur noch auf die Ergebnisse dieser Modelle. Die Modelle haben alle mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Deswegen haben die auch so falsch gelegen. Wir brauchen ja nur auf die Inflation gucken, wie unendlich falsch die alle gelegen haben, weil sie überhaupt kein Gefühl dafür hatten, was da jetzt passiert, was ist jetzt da konkret passiert. Und dazu muss man einfach ganz anders auf die Zahlen gucken. Da darf man sich nicht nur von einem Assistenten die Zahlen in ein Modell einspeisen lassen und dann guckt man eben auf die Ergebnisse, wie das der normale Ökonom tut, ne? Sondern man muss sich wirklich Tag für Tag die Zahlen angucken und dann kriegt man ein wesentlich besseres Gefühl dafür. Eigentlich die einzige Art und Weise, glaube ich, wie man wirklich dann ernsthaft sich mit der gesamten Volkswirtschaft auseinandersetzen kann.
Ja, Sie haben es ja vorhin auch richtig gesagt, steht ja auch so in Ihrem Buch, die Ökonomen haben es sich zu leicht gemacht, um zu versuchen, die Welt zu erklären und vor allem natürlich Antworten zu liefern, die aus der Ökonomik raus für eine Gesellschaft irgendwie einen Sinn ergeben, ne?
Ja, genau. Ich habe schon oft gesagt, das ist eine Art Glasperlenspiel. Ne? Hermann Hesse gibt das berühmte Glasperlenspiel. Die intelligentesten Leute der Welt spielen dieses Spiel Tag für Tag und glauben, sie beschäftigen sich mit etwas Ernsthaftem, aber sie beschäftigen sich nicht mit der Welt. Ne? Und das Verrückte ist, dass dann immer wieder, aber wenn jetzt irgendwas passiert, dann fragt man alle diese Leute, ja, sag mal, erklär mal, was jetzt passiert ist. Woher soll der das wissen? Der hat ja nur sein Glasperlenspiel gespielt. Der kann das gar nicht wissen, ne? Und das unterscheidet sich eben, da unterscheide ich mich und viele andere, die sich praktisch mit der Wirtschaftsentwicklung beschäftigt haben, ganz viele Jahrzehnte, da unterscheiden wir uns ganz deutlich. Ich habe ja lange in den Instituten gearbeitet, ich habe beim Sachverständigenrat gearbeitet, ich kenne ja alle diese Institutionen und ich habe international gearbeitet, natürlich, was noch am wichtigsten ist. Und da sieht man eben, wir kommen keinen Schritt weiter, weil wir an diesen alten Modellen beharren. Ich will nur eine Anekdote erzählen. Wir haben bei der UNCTAD hier in Genf haben wir Konferenz gehabt über Wachstum in Afrika, Nordafrika. Da bin ich reingekommen, da saßen da Wissenschaftler aus diesen Ländern und haben diskutiert, ja, warum wachsen unsere Wirtschaften nicht? Weil wir nicht genug Ersparnisse haben. Warum haben wir nicht genug Ersparnisse? Weil wir nicht genug reiche Leute haben. Wenn wir mehr reiche Leute hätten, würden die mehr sparen und dann wird es unserer Wirtschaft besser gehen. Das ist ernsthaft das Niveau, auf dem das stattfindet. Also die Ersparnisse irgendwie müssen vom Himmel fallen, damit ein Entwicklungsland überhaupt weiterkommen kann. Meine These ist ganz einfach. Wenn du die richtigen Bedingungen setzt, schaffst du Kapital. Du schaffst Kapital in den Prozess. Du brauchst keine blöden Ersparnisse haben. Die hindern sogar die Entwicklung.
Mhm. Dann gehen wir es noch mal ein bisschen durch, Ihre Erkenntnisse. Was ist relevante Ökonomik?
Naja, das ist eben die Nicht-Gleichgewichtsökonomik, ne? Die Ökonomik, die sich mit der Dynamik der Wirtschaft auseinandersetzt, die schaut, was ist passiert. Nehmen wir jetzt die Entwicklung, wir haben Stagnation, Rezession in Deutschland. Da muss man drauf schauen, was ist passiert, was sind konkrete Schocks gewesen, was ist mit dieser Inflation gewesen vor 2 Jahren. Deswegen bin ich ja ganz allein auf der Welt gewesen, der gesagt hat, vergesst es ist temporär, das verschwindet sofort wieder und ihr müsst auch keine verrückte Geldpolitik machen. Weil ich mir das angeschaut habe, weil ich aus den Erfahrungen gelernt habe. Ich habe die 70er Jahre genommen, da war genau das Gleiche. Ne? Da haben die Ökonomen, das ist auch irre, du musst dich vorstellen, da haben die Ökonomen auch schon nicht verstanden, was da eigentlich passiert ist mit diesen Ölpreisschocks. Haben sie wieder das Gleiche. Jetzt kam das genauso wieder. Konnte man als erfahrener Mensch, der damals schon auf die Wirtschaft geguckt hat, konnte man sagen, ach, das wiederholt sich, da wissen wir was Bescheid. Nein, die wussten es nicht, weil in ihren Modellchen kommt es ja nicht vor. Ne? In ihren Modellchen kommen ja so eine Schocks nicht vor und dann wissen sie nicht, wie die Geldpolitik reagieren soll. Und es ist eben ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Ne? Es ist eben die relevante Ökonomik, setzt sich auseinander mit dem, was konkret, was machen die Löhne, was macht konkret die Geldpolitik, was macht konkret die Finanzpolitik. Das kann man alles in einem Gleichgewichtsmodell überhaupt nicht abbilden.
Und warum wird es trotzdem versucht? Denn es ist ja auch, hat natürlich logischerweise nicht jeder Volkswirt die 70er Jahre am eigenen Leibe sozusagen schon miterlebt. Gleichwohl gibt es ja genug Bücher darüber und auch genug theoretische Auseinandersetzungen. Ist jetzt nicht so, dass einem das völlig fremd sein müsste, was damals passiert ist und wie man reagiert hat und was dann die Schlussfolgerung daraus war.
Ja, die Ökonomen haben so eine eigentümliche Neigung. Sie wollen dieses Fach zu einer richtigen Wissenschaft machen, ne? Und richtige Wissenschaft ist man nur, wenn man viel Mathematik verwendet und so wie die Physiker dann irgendwelche Modellchen hat, die man testet an der Wirklichkeit und dann sozusagen ein Standardmodell hat. Das gibt es wirklich, das Wort, das Standardmodell der Ökonomen. Und sie lieben dieses Standardmodell, weil es einfach ist, ne? Es ist furchtbar einfach. Wenn ich ein Gleichgewichtsmodell habe, wie gesagt, dann gebe ich ein paar Daten ein und dann spuckt mir das Gleichgewichtsmodell aus, was rauskommt, wenn jetzt irgendwo was passiert. Es stimmt aber in der Regel nicht, weil die Welt ja gar nicht so gestrickt ist. Ne? Die Welt ist ja gar kein Gleichgewicht. Zum Beispiel auch am Arbeitsmarkt. Wir haben am Arbeitsmarkt keinen einfach funktionierenden Markt. Ne? Da kann man nicht sagen, wenn die Löhne runtergehen, verschwindet die Arbeitslosigkeit. Ich habe das gezeigt in der großen Depression. Bin ich, glaube ich, der Erste, der es wirklich gezeigt hat. In der großen Depression haben wir mühsam die Zahlen zusammengesucht aus Geschichtsbüchern sozusagen, sind die Löhne gefallen. Die Löhne sind gefallen, absolut gefallen, um 20, 30% in fast allen Ländern der Welt. So, und wo sollte jetzt die Gegenkraft herkommen? Wenn die Löhne um 20-30% fallen, fällt natürlich die Kaufkraft um 20-30%, die Nachfrage fällt um 20-30%, der Konsum, ne? Und wo soll jetzt die Gegenkraft herkommen? Jetzt schaffen, das muss man sich vorstellen, schaffen die neoklassischen Ökonomen eine Fiktion, dass in dem gleichen Augenblick, wo die Löhne um 20% fallen, die Beschäftigung um 20% zunimmt. Aber es stimmt ja nicht. Die Beschäftigung ist ja gefallen, dramatisch. Die Arbeitslosigkeit ist ja gestiegen. Und das hat sich in Griechenland wiederholt. Das zeige ich auch in dem Buch gleich am Anfang. Und da versteht man eben die Welt nicht, ne? Wenn man so ein Modell hat, das einem sagt, ach, wenn die jetzt die Löhne sinken, dann steigt gleich die Beschäftigung. Dann ist es ja alles in Ordnung, dann ist es ja nicht schlimm. Aber es in Wirklichkeit war wahrscheinlich die Lohnsenkung in den 30er Jahren, und das ist bis heute unverstanden, war wahrscheinlich der größte sekundäre Schock. Es gab natürlich Börsenschock und alles, aber der größte sekundäre Schock war die absolute Lohnsenkung, was wir danach ja nie mehr gemacht haben auf der Welt, außer in Griechenland, wie gesagt. Und da ist es schiefgegangen. Und das war der Schock, der es erbracht hat. Aber da muss man hingucken, ne? Man muss hingucken. Ich hatte immer schon diesen Verdacht. Und jetzt habe ich wirklich auch mit der Hilfe meines Verlages Geld aufgewendet, jemand hingesetzt, der wirklich wochenlang, monatelang studiert hat und die Zahlen rausgefisselt hat. Und tatsächlich so war es.
Jetzt könnte man sagen, wir haben ja in Deutschland auch irgendwann mal angefangen, einen Billiglohnsektor zu schaffen.
Ja, genau. Und da ist die große Verwirrung, das ist eine der anderen großen Verwirrungen. Wir haben unter Schröder damals, Rot-Grün, einen Billiglohnsektor geschaffen. Und der hat tatsächlich was gebracht. Ja, warum hat er was gebracht? Jetzt muss man wieder nachdenken. Wenn man jetzt ein Gleichgewichtsmodell hat, ist man wieder verloren, ne? Da muss man nachdenken. Und dann findet man eben raus, der hat deswegen erst was gebracht, weil Deutschland das als einziges Land in Europa gemacht hat, ne? Und deswegen waren wir wettbewerbsfähig. Wir haben die anderen an die Wand gedrückt. Wir haben immer noch riesige Leistungsbilanzüberschüsse. Und das war der Grund, warum wir erfolgreich waren. Auch das kann man auch in dem Buch gezeigt, haarklein nachweisen. Und insofern kommt man weiter, wenn man auf die Zahlen guckt. Man muss auf die Daten gucken und dann muss man das Gehirn einschalten, ab weg von allen Modellen, und dann findet man ziemlich klare Lösungen.
Und die einfache Lösung kann ja nicht sein, alle Löhne müssen halt ordentlich steigen und dann brummt es schon wieder überall.
Nein,
einfach ist es ja dann auch wieder nicht.
Die Löhne müssen aber vernünftig steigen. Das ist wichtig, ne? Sie dürfen überhaupt nicht übermäßig steigen. Deswegen habe ich jetzt auch sogar in dieser anscheinend Inflationsphase habe ich ja die Gewerkschaften kritisiert, weil sie auch so getan haben, jetzt müssen wir die Löhne da mit Gewalt hoch. Das funktioniert nicht. Sie müssen aber vernünftig steigen. Wir haben in Europa aber die letzten 10 Jahre seit 2010 haben wir den massiven Fehler gemacht, dass die Löhne zu wenig gestiegen sind. Deswegen hatten wir diese deflationäre Entwicklung und deswegen hatten wir die ganze Zeit Nullzinsen, ne? Das war ja auch nicht gesund. Und da muss man den richtigen Mittelweg finden, ne? Man muss den Weg finden. Und der geht leider, muss man auch sagen, ganz klar, der geht nicht ohne einen intelligenten Staat, ne? Ohne kompetente Politiker, die draufschauen, die sagen, Leute, da läuft was schief und da läuft was richtig oder da läuft was falsch, geht es nicht. Die Marktwirtschaft steuert sich nicht so von alleine, sondern man braucht kompetente Politik, und das ist unser größter Mangel.
Dabei heißt doch aber eigentlich immer, der Markt regelt das alles von alleine.
Ja, das kann er eben nicht, weil gerade es gibt eben einige Märkte, wo das nicht, ich bin überhaupt ja gar nicht gegen den Markt. Wie gesagt, Schumpeter ist ja auch Marktwirtschaft, aber es ist, man muss anschauen, welche Märkte sind das, ne? Das sind die Gütermärkte, sind für mich völlig in Ordnung. Die sollen so laufen. Auch da muss es natürlich staatliche Vorschriften geben, dass nicht jeder Mist produziert wird und nichts Gefährliches produziert und so weiter. Das kann man alles machen. Aber das sollen die Unternehmer machen. Nur es gibt Märkte, und da geht es in erster Linie, ich habe schon erwähnt, um den Arbeitsmarkt, der eben nicht so funktioniert wie ein Kartoffelmarkt, sondern wo man genau hinschauen muss und sich anschauen muss, welche verrückten Konstruktionen die Ökonomen gemacht haben, um den quasi zum Funktionieren zu bringen. Und dann gibt es Kapitalmärkte. Auch das ist ein Kapitel in dem Buch, wo man zeigen kann, dass sie eben nicht so effizient sind, dass sie nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Warum? Weil es Herdenbildung gibt, weil es Spekulationen gibt, weil es massive Fehlinformationen gibt, wo der Einzelne gar nichts für kann, aber die einfach auftreten in einem solchen Markt. Und dann muss auch da wiederum die Notenbank oder der Staat korrigierend eingreifen.
Sie haben es angesprochen, es braucht einen intelligenten Staat. Jetzt sind wir da, was das Thema Wirtschaft angeht. Wenn wir mal auf Deutschland schauen, da reden wir uns seit Jahren im Mund fusselig, auch Sie, genau wie alle anderen Ökonomen. Und es geht so rein gar nichts voran, ne? Woran krankt es in Deutschland, wenn wir auf das Thema Wirtschaftspolitik schauen?
Ja, es krankt in erster Linie, wenn ich das ganz runterbreche auf den Kern der Dinge, dann krankt es daran, dass das System, das Parteiensystem, die Parteiendemokratie, sie bringt nicht das richtige Personal hervor, ne? Es geht einfach nicht, dass jemand ohne Ausbildung, ohne Erfahrung, nehme ich jetzt mal, sind ja fast alle so. Ich brauche ja gar keinen Namen nennen. Sind ja fast alle so.
Sie oder dürfen, tun
ohne Erfahrung in der Sache ein Ministersessel besetzt im Bereich Wirtschaft und dann so tut, als könnte er das Ganze managen. Das kann er nicht. Er kann es nicht, weil man braucht auch intellektuelle Führung, ne? Und ich habe ja auch schon oft gesagt, das gilt sogar für die Zentralbank. Frau Lagarde ist eine hochintelligente Person, aber sie hat nichts mit Ökonomik am Hut. Und deswegen ist sie die falsche Person, weil es muss intellektuell geführt werden. Dem Bürger muss ja sozusagen das Paradoxe dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung jeden Tag erklärt werden. Ich habe gerade am Wochenende einen kleinen Aufsatz geschrieben, wo ich reingeschrieben habe, der letzte Minister in Deutschland, der das wusste und das getan hat, dass man volkswirtschaftliche Aufklärung betreiben muss, war Karl Schiller. Das ist über 50 Jahre her. Das ist über 50 Jahre her. Seitdem hatten wir niemanden, der in der Lage war, sich mal hinzustellen und sagen, Leute, regt euch nicht auf, ich erkläre euch jetzt mal, was da passiert mit der Inflation und dann eine vernünftige volkswirtschaftliche Ableitung macht. Das gibt es nicht mehr. Und da ist das Parteiensystem, funktioniert nicht. Entweder müssen die Parteien dann wirklich Experten hinsetzen, aber auch gucken, nicht irgendwelche Theoretiker oder Glasperlenspieler, sondern Leute, die Erfahrung haben. Und dann könnte es besser laufen. Da machen die USA das besser. Die USA machen es besser, ne? Da ist der Austausch zwischen Akademia und Politik einfach größer, weil es flexibler ist. Man kann leicht mal hin und her. Man hängt nicht 100 Jahre auf einem Lehrstuhl an der Uni, was sowieso furchtbar ist für die volkswirtschaftliche Entwicklung des Menschen und der Volkswirtschaft. Und nehmen wir jemanden wie Janet Yellen, ne? Janet Yellen war Notenbankpräsidentin, die ist eine hochintelligente Volkswirtin, eine der Personen, die ich am meisten schätze auf der ganzen Welt, muss ich sagen. Und die ist jetzt Finanzministerin. Und das ist vernünftig, das ist eine vernünftige Entscheidung. Die macht auch nicht alles richtig, aber sie hat jedenfalls eine Grundlage, eine massive Grundlage, und sie war auch eine kritische Ökonomin, ne? Sie war keine Gleichgewichtstheoretikerin, sondern eine kritische Ökonomin. Und die macht das super gut. Und da müssen wir daraus lernen. Europa, und jetzt, es werden jetzt gerade die Kommissare wieder bestellt, ne? Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Also ich fürchte...
Wir wissen alle, was dabei rauskommt.
Ja, ich fürchte, kommt wieder das Gleiche raus, dass wir nämlich am Ende niemand haben, der da wirklich etwas weiß. Letztes Mal haben sie den Gentiloni, das ist ein hochintelligenter Mann, den ich sehr schätze, aber der ist Außenpolitiker gewesen. Der hat sein ganzes Leben lang nichts mit Ökonomie am Hut gehabt. Den haben sie auf Wirtschaft und Finanzen gesetzt. Das ist unmöglich, so geht es einfach nicht.
Wobei man natürlich jetzt sagen könnte, mal mit Ausnahme von Janet Yellen, ist jetzt in den USA das politische Personal auch nicht immer vom Fach, sagen wir
mal
so.
Nein, das stimmt.
Es ist nur einfach eine grundandere Haltung des Landes, also sprich auch jedes einzelnen Bürgers, dass die Wirtschaft und eine funktionierende Wirtschaft natürlich Basis von allem ist in diesem Land. Das
genau,
ist ja eigentlich der einzige wesentliche Unterschied.
Mein vorher war lange mein Freund Larry Summers, mit dem ich Kollege war mal. Der war Finanzminister. Man kann von ihm halten, was man will, aber er war auch ein guter Ökonom. Und sie haben doch immer eine Mischung hingekriegt, wo man wirklich gute Leute in der Spitze hatte. Und das ist in Deutschland, wir haben jetzt ein Vakuum, da ist ja nichts. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Namen nennen sollte, ich wüsste keinen.
Jetzt ist es natürlich so, okay, ist gebongt, glaube ich, dass da herrscht große Einigkeit, dass natürlich da ein wenig an Expertise fehlt, um es mal höflich zu formulieren. Aber das werden wir von heute auf morgen nicht abschalten können. Also müssen wir ja das trotzdem die Probleme irgendwie in den Griff bekommen in Deutschland. Also jetzt haben wir es zwar auf diesen ganz einfachen Nenner runtergebrochen, aber den werden wir so schnell nicht geändert bekommen. Was können wir denn dann machen noch?
Ja, dann kann man nur das machen, was ich seit Jahren tue, sich den Mund fusselig reden und hoffen, dass es ein paar Leute gibt, die es begreifen. Aber ich muss sagen, das Irre ist ja auch, das, was ich sage, klingt ja irgendwie, dass die große sozusagen Antagonie, der große Widerspruch ist ja zwischen betriebswirtschaftlichem Denken und volkswirtschaftlichem Denken. Das, was ich zum Beispiel sage, weiß ich genau, viele Unternehmer stößt das sozusagen von Kopf. Wenn sich was ändern sollte in Deutschland, geht es ja im Grunde nur mit der Unternehmerschaft und auch mit den Gewerkschaften natürlich, mit allen Seiten. Aber die Unternehmer stößt es von Kopf. Warum? Weil sie so fundamental ihrem einzelwirtschaftlichen Denken widerspricht, ne? Es ist aber andererseits so, ich kenne hochintelligente Unternehmer, die das alles begreifen, die das auch völlig klar einschätzen können. Und da diese Lücke, die müssen wir irgendwie füllen, da müssen wir irgendwie mehr Substanz reinkriegen. Es muss auch so sein, dass ein paar mehr Unternehmer sich engagieren wirtschaftlich, aber dann eben nicht nur mit ihrer betriebswirtschaftlichen Sicht, sondern versuchen zu begreifen, wie die Gesamtwirtschaft funktioniert. Die funktioniert eben in vieler Hinsicht anders als eine Firma. Und das finde ich immer schade, weil da gibt's intelligente Leute, die haben nur die falsche Ausbildung und sie glauben noch, sie wissen was über Wirtschaft, weil sie einen Betrieb leiten können. Das stimmt aber nicht, ne?
Was sind die wichtigsten Unterschiede, die nicht kapieren?
Naja, wir haben das berühmte Thema Schulden, ne? Bei Unternehmen dürfen Schulden machen, wenn sie investieren. Der Staat muss dann Schulden machen, wenn die anderen keine Schulden machen. Das ist ein großer Unterschied, ne? Der Staat muss im Blick haben, was machen die anderen in dieser Volkswirtschaft. Der ist ja verantwortlich für die Volkswirtschaft. Wenn es, wie es tatsächlich ist, die privaten Haushalte sparen und die Unternehmer sparen, dann muss ein intelligenter Staat sagen, dann kann ich nicht auch noch sparen. Es können nicht alle sparen, ne? Wir haben das in Deutschland gelöst, in Anführungsstrichen, das Problem wieder durch, haben wir schon erwähnt, die Leistungsbilanzüberschüsse. Also die Ausländer machen für uns die Schulden, aber das ist ja keine Lösung für Europa und nicht für die Welt. Und diesen einfachen Schritt müssten wir doch mal schaffen, dass wir sagen, es gibt kein Sparen ohne Schulden. Wenn das mal jeder wüsste, es muss jemand Schulden machen. Entweder wir kriegen es wieder hin, wie in den 60er Jahren, steht auch in dem Buch, schön empirisch gezeigt, wie in den 50er und 60er Jahren, haben die Unternehmer die Schulden gemacht, jedes Jahr massiv Schulden gemacht und haben investiert, wie verrückt. Entweder wir kriegen das wieder hin, ist die goldene Lösung, da bin ich absolut dafür. Wenn wir das aber nicht hinkriegen, dann muss der Staat da reinspringen. Dann kann man sich nicht mit einer Schuldenbremse rumfummeln und darüber reden, ob man 5 Milliarden Schaden sparen kann noch und vielleicht noch irgendwo 3. In einer Situation, wo die Wirtschaft vor die Hunde geht. Also wie jetzt, das ist doch irre. Also das ist der entscheidende Punkt, wo man was machen muss.
Und da kommt natürlich immer der immer gleiche Einwand an dieser Stelle, der kommen muss, ist, dass wir natürlich in einer, gerade was Deutschland angeht, politischen Welt leben, wo man immer das Gefühl hat, es wird dann halt das Geld, so es denn keine Schuldenbremse gäbe, natürlich fast schon sozialistisch verteilt auf alles und jeden, der ein bisschen Mimimi macht.
Ja, dafür spricht
das
aber
das ist halt auch kein Investieren, das ist einfach nur Geld ausgeben.
Ja, natürlich ist es zunächst mal Geld ausgeben, aber es spricht wenig dafür, dass in Ländern, wo es keine Schuldenbremse gibt, dass der Staat sich vollkommen unvernünftig verhält. Das ist nicht so. In den USA machen sie jetzt gewaltige Schulden, aber es ist notwendig. Es ist gar nicht änderbar. In Japan haben sie große Schulden gemacht, seit 30 Jahren schon, aber das war auch unabänderlich, ne? Und wenn es unabänderlich ist und du versuchst es zu verhindern, dann macht man alles kaputt, ne? Das geht nicht. Gegen die Logik kann man nicht gewinnen am Ende, ne? Und deswegen muss man über dieses Thema wenigstens reden. Ich will ja zunächst mal nur, dass wir darüber reden, ne? Wenn der Finanzminister sich mal hinstellen würde und würde sagen, Leute, insgesamt muss man schon sehen, dass Schulden eine Funktion haben, nicht nur um Investitionen zu finanzieren, sondern um die Volkswirtschaft im Gleichgewicht zu halten, ja, oder am Laufen zu halten, Gleichgewicht, habe ich auch Gleichgewicht gesagt.
Ich wollte es gerade sagen.
Am Laufen zu halten. Ja, das ist das eingebaute Schere im Hirn, um die Volkswirtschaft am Laufen zu halten. Wenn er das mal sagen würde, dann wäre das ja schon ein großer Schritt. Und wir brauchen das ja auch. Wir müssen ja die Bürger mitnehmen, wenn die Bürger das alles nicht kapieren. Deswegen sagte ich ja vorhin Karl Schiller, man braucht eine öffentliche Kommunikation, ne? Wenn die Bürger das nicht verstehen, wenn die Bürger denken, Schulden sind das Böseste und der Politiker weiß es, dann hilft es ja auch nichts. Er muss ja die Bürger mitnehmen, die Bürger müssen ihn ja wählen, einen vernünftigen Politiker ja wählen und deswegen müssen die aufgeklärt werden. Und da findet nichts statt, in keiner Talkshow, nirgendwo findet irgendetwas statt in dieser Hinsicht. Wir und noch so ein paar sind die Einzigen, die da am Arbeiten sind.
Und wir sind unermüdlich und machen und hören auch nicht auf, bis sich's bessert. oder wir wirklich richtig in Rente sind, je nachdem.
Das wollen wir nicht erleben.
Ach, Sie werden nie in Rente gehen.
Ja.
Das glaube ich Ihnen nicht, ehrlicherweise.
Naja, ich glaube es auch nicht.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück, was ich sehr schön finde, was Sie natürlich in diesem vorderen Teil des Buches versuchen, Sie ja auch so diese ganzen großen, Sie haben die große Depression schon angesprochen, wo so ein bisschen natürlich die wissenschaftliche Erklärung über die Entstehung, also das Warum diese Depression so tief hat werden können, nie so richtig erklärt wurde. Und Sie arbeiten natürlich auch die ganzen Zyklen seit der großen Depression recht schön ab. Und ja, ich finde auch ganz interessant, und das ist eine Frage, die ich da vielleicht weitergeben könnte, ich glaube, das ist natürlich auch so eine Erkenntnis des Buches, wenn wir mal quasi die Phase nehmen rund um Bretton Woods, wo relativ viel gut lief, wo wir überall auf der Welt Wachstum hatten. Und danach war es plötzlich ziemlich vorbei. Warum und wo sind wir da falsch abgebogen? Denn es hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass wir ein goldgedecktes Währungssystem hatten.
Nein, mit der Golddeckung hat es schon gar nichts zu tun gehabt. Aber das ist eben eine der großen Erkenntnisse in dem Buch, glaube ich, dass wir empirisch zeigen, dass sich das Regime fundamental geändert hat. Von 1950 bis 1980 ist das eine und von 80 bis heute ist das andere oder 80 bis 2010 oder so. Und was ist der entscheidende Unterschied? Und der entscheidende Unterschied sind die Zinsbedingungen. Zwischen 50 und spätestens 80, aber 70 vielleicht auch schon, hatten wir super gute Zinsbedingungen in dem Sinne, dass die Zinsen immer niedriger waren als die Wachstumsrate. Real oder nominal gerechnet, ist egal. Und das lässt sich wunderbar zeigen. Und dann kommt der große Bruch. Anfang der 80er kommt der große Bruch. Warum? Nun, weil wir weltweit Inflationsbekämpfung gemacht haben. Die Notenbanken haben die Zinsen erhöht und zwar massiv erhöht und über lange Zeit erhöht und auch zu stark erhöht. Und da kommt der Bruch, dann bricht die Wirtschaft insgesamt ein. Und etwa ein Land wie Italien. Italien ist das sowas von irre, wenn man sich das anschaut. Italien war der Wachstumsstar in den 60er, 70er Jahren, ne? Und die hatten unglaublich gute monetäre Bedingungen und die sind voll abgedriftet dann und sind der Loser seitdem. Also es hat gar nichts mit den inneren Bedingungen in Italien zu tun, sondern es hat mit diesem monetären System zu tun. Und das Gute an Bretton Woods war, die Amerikaner haben sozusagen gesteuert, ne? Die Amerikaner haben gesteuert mit ihrer pragmatischen Geldpolitik. Die Amerikaner waren halt immer schon pragmatisch. In Amerika zählt für den Präsidenten, ob die Wirtschaft läuft oder nicht. Das ist it's the economy stupid, ne? Hat ja mal einer gesagt. Und so ist es auch. Und deswegen haben die immer schon sehr pragmatische Geldpolitik gemacht. Und deswegen haben die ganze Welt mitgezogen. Die haben in den 50er, 60er Jahren die ganze Welt mit ihrer extrem expansiven Geldpolitik mitgezogen. Und die Inflation war relativ niedrig. Nur in Deutschland haben sie sich beklagt, dass es 3% Inflation schon gibt. Da war ja schon fast die Welt unter. Und da haben sie über schleichende Inflation in Deutschland geredet. Die Ökonomen philosophiert, wie man die schleichende Inflation beenden könnte. 3%. Und die Amerikaner waren da viel pragmatischer und haben das alles hingenommen. Und deswegen lief das alles so gut. Ne? Deswegen lief es so super. Und es lief ja dann, das ist ja das Irre, es lief ja in der ganzen Welt. Ne? Es lief auch in den Entwicklungsländern gut. Und dann haben wir das Gleiche, haben wir jetzt versucht, das nochmal dieses Kriterium anzuwenden auf die erfolgreichen Länder, inklusive einige Entwicklungsländer. Und da zeigt sich eine irre Sache, dass das einzige Land, was wirklich systematisch richtige Geldpolitik gemacht hat, sozusagen bei Preisstabilität, war China. Das einzige Land der Welt. Die waren sogar noch expansiver als wir unter Bretton Woods. Und das erklärt den ungeheuren Erfolg dieses Landes. Und dann sieht man andere, wenn man Brasilien anguckt oder afrikanische Länder, ist Katastrophe. Die Asiaten insgesamt sind erfolgreich, weil sie das hingekriegt haben, Geldwertstabilität zu verbinden mit einem expansiven Regime, mit einer Investitionsförderung über die Geldpolitik. Natürlich auch immer wieder über die Finanzpolitik, aber in erster Linie über die Geldpolitik. Und China war ist absolut outstanding, ne? Das ist völlig völlig irre, dass man das so nachweisen kann. Das ist auch zum ersten Mal, dass das so nachgewiesen wurde.
Warum ist man quasi nach den Ölpreisschocks, nachdem man quasi die Inflation durch die hohen Zinsen wieder im Griff hatte, nie zu diesem Regime zurückgekehrt?
Naja, weil man zu sehr an Monetarismus geglaubt hat. Also der Glaube, dass die Geldmenge entscheidend für die Inflation ist. Ne? Meine Vorstellung, abgeleitet aus diesen Erkenntnissen, ist ja, dass man über eine vernünftige Lohnpolitik die Inflation auf mittlere Sicht ruhig hält, ne? Geldwertstabilität, 2%, 3% ist nicht entscheidend, aber die Geldwertstabilität sichert sozusagen. Und dann kann die Geldpolitik Investitionsförderung betreiben. Dann muss man über die Geldpolitik, über niedrige Zinsen die Investitionen anreizen. Und wenn das läuft, dann kriegt man eine vernünftige Wirtschaftsentwicklung raus. Es geht immer nur über Investitionen, über dynamische Investitionen, über hohe Produktivität. Und dann verstärkt sich das ganze System selbst sozusagen, wenn das einmal läuft. Und dann hat man gewonnen. Und das begreifen wir nicht mehr. Wir haben, wir glauben, die Geldpolitik kann jederzeit und immer die Inflation niederknüppeln oder wenn die Preise mal steigen, niederknüppeln, ohne Rücksicht auf die Investitionstätigkeit. Es redet niemand mehr über Investitionstätigkeit. Wenn man so alt ist wie ich, weiß man, vor 30, 40 Jahren war auch in der Presse täglich irgendwas über Investitionen. Sind die Investitionen dynamisch oder nicht? Da redet kein Mensch drüber. Wir reden über allen Käse. Aber über das Wichtigste, nämlich die Investitionsdynamik, reden wir praktisch nie. Und da ist eben ganz viel verloren gegangen. Und das ist die fehlende Erkenntnis. Ne? Es nützt nichts, eine Wirtschaft in ein Gleichgewichtsmodell zu stecken und zu sagen, ich gucke am Ende, was rauskommt. Nein, ich muss sagen können, was sind die Bedingungen dafür, dass hier eine Dynamik reinkommt? Schumpeterianische Dynamik. Ne?
Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass wir eine sehr lange Phase hatten, wo es keine Zinsen gab. Sprich, eigentlich müsste doch jede Menge Investitionstätigkeit möglich gewesen sein. Was ja, das so nicht der Fall war.
Aber da haben wir den Fehler gemacht, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, in den 10er Jahren, ab 10 bis zu Corona, da haben wir einen unglaublichen Lohndruck in Europa veranstaltet. Der kam von Deutschland, aber da haben die anderen Länder geglaubt, sie müssen auch die Löhne drücken. Und deswegen haben wir keine innere Konsumdynamik hingekriegt. Die Löhne sind damals nominal um 1, irgendwas Prozent gestiegen in diesen 10 Jahren. Das ist ja viel zu wenig. Bei einer Inflationsziel von 2% müssen sie von vornherein schon mal um 2 steigen. Aber sie müssen um mehr als 2 steigen, nämlich Inflationsziel plus Produktivität. So, dann sind wir bei mindestens 3. Ne? Das wurde niemals erreicht. Und deswegen haben wir in ganz Europa nicht die Investitionsdynamik hingekriegt, die wir hätten haben müssen. Ein bisschen war das auch so in den USA. Wegen allen möglichen Gründen, aber viel weniger als bei uns. Und deswegen waren die USA über die ganze Zeit gesehen sehr, sehr viel erfolgreicher als Europa.
Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, ab 2010, Pi mal Daumen jetzt vereinfacht gesagt, bis zur Corona-Zeit, so viel besser waren die Amerikaner ja auch nicht unterwegs. Auch die hatten ja nun sehr lange auf diesen Nullzinspfad sich bewegt, weil eben auch keine eigene Dynamik entstanden ist.
Aber es war trotzdem, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Zahlen sind, über wenn man die Durchschnitte bildet, ist auch im Buch drin, sind sie doch deutlich über den Europäern. Aber es ist richtig, auch dort gab es von der Lohnseite her zu viel Druck nach unten, statt auf eine vernünftige Linie zu kommen. Ne? Und das ist eben auch eines der Probleme, was die Unternehmer haben. Die Unternehmer versteht man ja auch, ist ja voll, aus deren Sicht vollkommen richtig, dass sie sagen, ich kann ja keine hohen Löhne bezahlen. Es geht nicht um hohe Löhne, es geht darum, vernünftige Löhne zu bezahlen, die man immer bezahlen kann, wenn man in der Lage ist, die Produktivität zu produzieren oder wenn man gute Produkte hat, wie im Dienstleistungsbereich oder Produkte, die auf jeden Fall gehen, wie irgendwelche Pflegeleistungen oder sonst was, dann muss man halt die Preise stärker erhöhen, dann kann man das auch. Aber der Unternehmer muss einfach bereit sein, sich diesem Wettbewerb zu stellen. Die Produktivität muss er liefern und wenn er die Produktivität nicht liefert, hat er ein Problem. Ne? Das ist aber
Marktwirtschaft. Aber jetzt haben wir
System, ja.
Aber wir haben ja seit 20 Jahren so ein bisschen dieses Mantra, die Produktivität kommt durch niedrige, vor allem Lohnstückkosten. Das ist ja vor allem in Europa so ein sehr großes Mantra, das wir 20 Jahre lang quasi.
Weil wir eben glauben, es geht um Wettbewerbsfähigkeit. Aber es geht nicht in erster Linie um Wettbewerbsfähigkeit. Niedrige Lohnstückkosten sind ja nur, die kann ich natürlich auch bei Nullproduktivität, kann ich die Löhne senken, kriege ich niedrige Lohnstückkosten, aber dann verbessere ich meine Wettbewerbsfähigkeit. Aber ich mache meinen Binnenmarkt kaputt. Ne? Und das ist ja nicht sinnvoll für eine große, fast geschlossene Volkswirtschaft wie Europa und die USA. Geht es nur in erster Linie um den Binnenmarkt und nicht um die Wettbewerbsfähigkeit. Das ist natürlich auch eine europäische Verwirrung, dass wir jahrzehntelang schon Lissabon-Prozess und was immer auf Wettbewerbsfähigkeit gesetzt haben. Nein, Europa muss auf sich selbst setzen, auf seine eigene innovative Kraft und darauf, dass wir Bedingungen schaffen, die dazu führen, dass wir über Investitionstätigkeit Produktivität bekommen.
Mhm. Und es gibt ja auch viele, die immer sagen, naja, eigentlich brauchen wir doch nur ein Erhardsches Wirtschaftswunder und dann ist eigentlich alles wieder gut.
Ja, der Erhard.
Das haben Sie auch so ein bisschen dem Wind rausgenommen in Ihrem Buch.
Ja, war leider nicht der Erhard. Wir hatten ja eine gute Wirtschaftsentwicklung auf der ganzen Welt und ich wüsste nicht, dass Ludwig Erhard zum Beispiel in Italien das Wirtschaftswunder bewirkt hat. Nein, es war schon Bretton Woods, was wir gerade eben besprochen haben. Es war in erster Linie die amerikanische Geldpolitik, die eine globale Geldpolitik waren, weil wir hatten systemfester Wechselkurse und alle mussten sich anpassen. Also wir hatten damals ja keine nationale Geldpolitik, weder in Deutschland noch sonst wo, sondern wir hingen alle an den Amerikanern dran und die haben eben gepusht und haben das vorangetrieben. Und insofern waren wir dann alle mit dran. Natürlich, er hat sicher ein paar Entscheidungen getroffen, die wichtig waren, die Preisfreigabe und so weiter. Aber er war nicht derjenige, der jetzt dieses Wirtschaftswunder auf der Welt verursacht hat.
Jetzt zerstören Sie aber hier gerade so ein paar Illusionen.
Ja, das stimmt. Tatsächlich war, um nochmal diesen Reiznamen zu nennen, steht auch ja so im Buch, tatsächlich war Herr Keynes für dieses globale Wirtschaftswunder viel wichtiger als er hat. Ne? Weil Herr Keynes hat ja in Bretton Woods gesessen. Deutschland war ja gar nicht vertreten bei dieser Konferenz 45, 46, 47. Und die entscheidenden Weichen für eine solche Politik und für eine vernünftige außenwirtschaftliche Absicherung auch in dem Festkurssystem, die hat Herr Keynes getroffen. Und deswegen ist er eigentlich derjenige, der für das globale Wirtschaftswunder ja verantwortlich war.
Und was man natürlich in diesem Zusammenhang, aber das mag natürlich auch an dem am Lokalkolorit, dass wir natürlich in Deutschland sind, gerne übersieht. Das kommt aber in Ihrem Buch ja auch schon raus, dass Sie in dieser Phase einige Länder immer auch mit zeitlichem Versatz deutlich stärker gewachsen sind als Deutschland.
Ja, ja
in dieser ja. Phase, ne?
Naja, und wir hatten eben, wie gesagt, das war ja global sogar so. Die Entwicklungsländer, die haben sich massiv verbessert in dieser Zeit. Es war tatsächlich so, diese 30 Jahre, muss man sagen, 50 bis 80, war die Phase, wo wirklich der Kapitalismus super funktioniert hat. Der ist ja auch, wird ja auch immer genommen sozusagen als, was ist Kapitalismus? Ja, ein super erfolgreiches System. Aber es ist eben nicht aus sich heraus erfolgreich, sondern nur dann, wenn es kluge Politiker gibt, die kluge Rahmenbedingungen setzen und für kluge aktuelle Politik sorgen. Sonst ist das System aus sich heraus auch nicht besonders klug.
Aber dann brauchen wir doch jetzt einfach nur ein Bretton Woods 2.0. Ja, zurück zum Goldstandard und festen Wechselkursen und dann ist alles gut, oder wie?
Nein, nicht feste Wechselkurse. Um feste Wechselkurse geht es gar nicht so sehr. Es geht um den Ausgleich der Wechselkurse. Die Wechselkurse müssen die Inflationsdifferenzen immer ausgleichen. Das hat man bei den Woods noch vernachlässigt. Das ist heute viel wichtiger. Das würde ich immer an oberste Stelle setzen. Also nicht einfach jetzt Bretton Woods kopieren, um Gottes Willen. Aber das Verständnis dafür haben, warum Bretton Woods funktionieren konnte, das ist ganz entscheidend. Wir brauchen Geldwertstabilität über vernünftige Löhne. Wir brauchen abgesicherte Wechselkurse, auch durch die Staaten abgesicherte Wechselkurse. Wir brauchen eine vernünftige Geldpolitik und wir brauchen flankierend Fiskalpolitik. Diese Komponenten, wenn wir die alle hinkriegen, können wir auch wieder expandieren. Dann sagen noch Leute, dann kommt aber der Klimawandel zu kurz. Nein, dann müssen wir umsteuern. Wenn wir dann noch schaffen, Strukturpolitik zu machen im Sinne von Klima, auch global natürlich, dann kann auch das funktionieren. Aber es geht immer nur vorwärts. Es geht niemals rückwärts. Ich habe gerade einen kleinen Artikel geschrieben, der heißt, die Marktwirtschaft hat keinen Rückwärtsgang. Die Wirtschaft hat keinen Rückwärtsgang. Es geht immer nur vorwärts.
Das ist richtig, das können wir natürlich alles unterschreiben. Aber ist das nicht ein bisschen zu einfach? Ich meine, wenn wir jetzt gerade mal Europa nehmen oder vor allem den Euroraum nehmen, wo so viele Länder unter einer Währung stecken, die natürlich überhaupt nicht zueinander passen, wirtschaftlich betrachtet, die kommen doch damit auch schon nicht zurecht.
Ja, das ist wieder aber eine Fehlkonstruktion des Euro. Die Fehlkonstruktion des Euro ist, dass wir viel stärker als es passiert ist und als es heute passiert, viel stärker die Länder, die Mitglied des Euro sind, an die Kandare nehmen müssen sozusagen oder mit ihnen arbeiten müssen, sie überzeugen müssen, dass die Löhne in Übereinstimmung mit der Produktivität und dem gemeinsamen Inflationsziel laufen müssen. Wir haben jetzt wahnsinniges Auseinanderlaufen in Osteuropa, da steigen die Löhne viel zu stark in vielen Ländern. Das wird eine Katastrophe werden für die Binnenwirtschaft in diesen Ländern, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Und da muss man viel stärker steuernd eingreifen. Aber auch da versagt die aktuelle EZB-Spitze, muss ich sagen. Das ist ja genuine Aufgabe der EZB, den Ländern zu sagen, du kannst nicht 15% Lohnerhöhung machen in einer Währungsunion, wo du 2% Produktivität hast und wir ein Inflationsziel von 2% haben. Das ist einfach mörderisch. Du bringst dich um, ne? Da verlierst du an Wettbewerbsfähigkeit und gehst unter am Ende. Und dann haben wir wieder große Krise. Das kommt mit Sicherheit. Also auch das muss überdacht werden. Es gibt nicht ein einfaches System, was man nicht sagen kann, macht jetzt Bretton Woods oder macht Eurozone. Nein, es müssen die Grundbedingungen stimmen. Ne?
Und das ist das Rätsel, das es zu lösen gilt, oder? Wie Sie am Ende Ihres ersten Kapitels schreiben.
Genau. Aber es ist ja gelöst, es ist ja weitgehend gelöst jetzt.
wir sind mal sehr gespannt, ob das Rätsel hiermit quasi gelöst ist. Okay. Aber quasi machen wir es nochmal so einen kleinen Abbinder am Schluss. Was würden Sie sagen aus der Analyse, die Sie geliefert haben, was ist die wichtigste Erkenntnis, woraus wir den Laden am Laufen halten können oder ins Laufen bringen können oder ins Fahren?
Das Schwierigste auf der Welt, das ist sicher die Essenz des Buches, das Schwierigste auf der Welt, das sieht man in vielen Ländern, aber auch bei uns, ist es, Geldwertstabilität zu sichern, keine Inflation zu haben und gleichzeitig wirtschaftliche Dynamik. Ne?
Ja.
Diese Kombination, das ist das große Rätsel sozusagen. Und das kriegt man nicht über die Geldpolitik alleine hin, kriegt man auch nicht über die Fiskalpolitik hin, kriegt man nur hin, wenn man mit den Gewerkschaften redet, mit den Arbeitgebern redet, wenn man Kompromisse findet, wenn man einen vernünftigen Lohnpfad sozusagen entlang der Produktivität festlegt, wie es China getan hat, China wieder als Vorbild. Und dann ist die Geldpolitik frei, voll auf die Investitionsförderung zu gehen. Und dann hat man eine gute Chance, dass das System wirklich sich super entwickelt und mit oder ohne Klimawandel kann man dann wirklich positiv in die Zukunft schauen.
Das ist ein schönes Schlusswort, das ich so nehme. Lieber Herr Flassbeck, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch. Schön.
Wir werden garantiert noch häufiger miteinander reden, weil Sie eh nicht in Rente gehen. Ich kann, wie gesagt, das Buch, wir blenden es hier nochmal ein, weil ich habe es nur als PDF. Sie haben es natürlich auch schon gedruckt da liegen.
Ich kann es nochmal
sagen. Genau. Den schönen Stink. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Es ist wirklich ein richtig toll gewordenes Buch, vor allem weil eben sehr viel auch grafisches Material drin ist, das sehr viel auch versucht zu erklären, viele Zyklen und oder Wirtschaftszyklen und auch Krisen versucht zu erklären. Und vor allem eben, und das ist auch das Wichtige, auch wenn er natürlich sonst immer gerne auch mal einen raushaut und ein bisschen heftiger daherkommt, es ist vor allem auch, und ich glaube, das ist das Wichtige, soll ein Debattenanstoß sein, dass man mal so ein paar alte Grenzen und Denkmuster hinter sich lässt und abhakt und mal versucht, vielleicht neue Wege zu gehen und daraus eben auch mal eine neue Debatte anstößt. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was damit wohl auch einhergehen soll mit dem Buch, oder?
Genau, so ist es. Vollkommen richtig.
Sehr, sehr schön. Also, dann will ich ein bisschen Leben sehen und nicht nur Quatsch, der Heiner ist ein Linker, sondern Buch kaufen und sich gerne damit auseinandersetzen, dann auch gerne bei uns in den Kommentaren und dann sammeln wir das auch gerne mal ein bisschen und dann schieben wir die Debatte in der Folge an. Ich hoffe, es werden auch ein paar neoklassische, überzeugte Ökonomen das Buch lesen und sich in der Sache auch einbringen. Das würde mir zumindest sehr gefallen und ich denke, da werden wir ein paar schöne Ansätze sehen. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch und auf jeden Fall bis bald. Bis dahin, ciao.
Ich danke auch. Tschüss.